Im etwas rauen Sommermorgen heute haben wir die gute Möglichkeit, auf Gottes Wort zu hören und einfach stille zu werden. Gottes Wort als große Priorität zu sehen, das sollte auch der Anlass sein, dass wir zu einem Gottesdienst kommen oder auch den Livestream anschalten. Nun, auch in unserer Predigt heute geht es um eine ganz wichtige Priorität. Ich habe die Predigt mit dem Satz überschrieben: die höchste Priorität eines gläubigen Christen. Und damit wollen wir uns heute wieder der Philipperbriefreihe zuwenden und mit dem dritten Kapitel fortfahren. Um dem Gedankengang des Briefes zu folgen, möchte ich zuerst einmal das bisherige vom Inhalt her nochmal aufgreifen. Die Gemeinde in Philippi entstand ja in einer Zeit, als Paulus mit seinen Mitarbeitern auf der zweiten Missionsreise unterwegs war und sie das Evangelium verbreiteten. Und so wurden Menschen gläubig und eine Gemeinde oder viele Gemeinden entstanden, und auch die Gemeinde in Philippi entstand in dieser Zeit. Dort in Philippi war Paulus dann eine Zeit lang erstmal noch geblieben. Er lehrte dort, er begleitete die Nachfolger, also die Gläubigen dort, und war praktisch der geistliche Vater der Philipper. Er kümmerte sich liebevoll und hatte ein Herz für die Gemeinde und die Nöte, ihre geistlichen Bedürfnisse. Diese Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi war so intensiv, dass die Philipper sogar Paulus auf seiner weiteren Missionsreise ganz aktiv mit Geben und mit allen Dingen, die sie konnten, unterstützten. Nachdem Paulus seine Reise weitergeführt hat und die Missionsreise praktisch weitermachte, als Paulus dann wieder nach Jerusalem zurückkehrte, wurde er so stark verfolgt, dass er letztendlich nach Rom in die Gefangenschaft verbannt wurde. Und dort in Rom, in der Gefangenschaft in Rom, nutzte Paulus nun die Zeit und die Möglichkeit, die er hatte, um Briefe zu schreiben. Und so schrieb er Briefe an Gemeinden, Briefe an einzelne Mitarbeiter. Und so ist auch dieser Brief an die Philippergemeinde entstanden. Paulus nutzte die Zeit aber auch, um Besuche zu empfangen und persönliche Gespräche zu führen und ein gutes Zeugnis auch dort im kaiserlichen Palast in Rom zu sein. In dieser Gefangenschaft besuchte ihn auch sein treuer Mitarbeiter Timotheus und auch Epaphroditus, einer seiner Mitarbeiter. Der Epaphroditus war derjenige, der die Gaben von Philippi zu Paulus ins Gefängnis gebracht hat. Und dort in Rom verfasste Paulus nun diesen Philipperbrief und gab ihn dann Epaphroditus wieder mit nach Philippi, um die Gemeinde in Philippi zu informieren. Mit diesem Philipperbrief wollte Paulus zur Freude im Herrn ermutigen. Und weil er die Philipper so gut kannte, wusste er ganz genau, was sie brauchten. Paulus kannte ihre Sorgen, Paulus kannte auch ihre Probleme. Er kannte auch ihre mangelnde Einheit und mahnte sie zu einem guten Umgang miteinander. In Kapitel 1 beginnt Paulus dann und beginnt und mahnt zur Freude im Gebet. Weiter ermutigt er, trotz aller Hindernisse zuerst nach dem Evangelium zu trachten. Und dann kommt Paulus mit einem ermahnenden Teil. Ab Kapitel 1, Vers 27 geht es dann los. Von Vers 27 bis 30 mahnt er zuerst zur Einheit nach außen. Dann im zweiten Teil, Kapitel 2, Vers 1 bis 4, mahnt er zur Einheit nach innen. Die echte geistliche Einheit innerhalb der Christen. Im dritten Teil der Ermahnung, ab Kapitel 2, Vers 5 bis 11, zeigt Paulus dann, dass Demut und Gehorsam für das geistliche Leben in Christus unumgänglich sind. Und im vierten Teil seiner Ermahnung, in Vers 12 bis 18, mahnt Paulus zum Leben in der Heiligung und zur Freude in Christus. Das ist immer für ihn das Hauptthema bei der Sache. Paulus stellt nicht nur hohe Erwartungen an die Philipper, nein, er zeigt auch gute Vorbilder, die ihnen vormachen, wie es geht, wie man dieses Leben wirklich führen kann. Das erste und das beste Vorbild, das er ihnen aufzeigt, ist Jesus Christus selbst. Christus war bereit, den Himmel zu verlassen. Er erniedrigte sich so sehr bis in den Tod. Und deshalb wurde er von Gott, seinem Vater, über alles erhöht. Das zweite Beispiel, das Vorbild, das Paulus selbst ist. Der Paulus, der persönlich Christus begegnet ist und diesen Christus nun verkündigte. Paulus scheute keine Konfrontation. Er opferte viel Zeit und viel Herzblut für Christus und war bereit, für ihn da zu sein. Dann in Kapitel 2, Vers 19 bis 30 zeigt Paulus, wie Timotheus und Epaphroditus auch wieder zwei gute Vorbilder waren, die einen treuen und einen hingegebenen Dienst taten. Und so kommen wir zu unserem heutigen Text in Philipper Kapitel 3, Vers 1 bis 11. Der Text ist im Gottesdienstzettel abgedruckt. Wir können alle mitlesen in der Schlachterübersetzung. Hier in diesem Text geht es Paulus darum, die Gemeinde in Philippi zu ermutigen und zu ermahnen und ganz besonders auch vor geistlichen Gefahren zu warnen. Ich möchte einmal diesen Text im Gesamtüberblick erst lesen, bevor wir Stück für Stück dann durch den Text gehen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich meine eigene Gerechtigkeit habe, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Paulus leitet dieses Kapitel mit der Kernaussage seines Briefes nochmal ein. Und damit kommen wir zu unserem ersten und kürzesten Punkt. Hab Freude und Mut, mit Christus zu leben. Er beginnt den ersten Vers, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Bevor Paulus ermahnende Worte weitergibt, spricht er den Philippern als allererstes erstmal Mut zu. Er gibt ihnen Mut, er gibt ihnen neuen Anschub. Mit dieser Aussage, meine Brüder, zeigt Paulus ganz besonders seine Nähe, seine Verbundenheit mit den Philippern. Er identifiziert sich mit den Philippern total. Paulus nennt sie als Brüder, weil sie wiedergeborene Kinder Gottes sind und damit geistlich gesehen auch Brüder und Schwestern in dem Herrn sind. Und dann kommt er zu der Kernaussage des Briefes, die Paulus immer wieder verwendet. Gerade im Philipperbrief können wir diesen Satz von Paulus immer wieder lesen. Freut euch in dem Herrn. Nun, wenn es um äußerliche Freude geht, da haben die Philipper eigentlich nicht viel mitzuhalten. Den Philippern ging es nämlich gar nicht so gut. Sie waren immer wieder von Verfolgern, von Irrlehrern, von vielen Problemen geplagt. Da zu freuen, ist doch etwas schwierig. Doch Paulus sagt, freut euch in dem Herrn. Ja, was hatten denn die Philipper in dem Herrn? Sie hatten in dem Herrn ein neues Leben in Christus. In Christus hatten sie Vergebung der Sünden. In Christus waren sie Kinder Gottes, des Höchsten. In Christus sind sie Gottes Freunde. In Christus sind sie gerechtfertigt. In Christus sind sie Heilige. In Christus haben sie Anteil an der Fülle Christi. So könnten wir die ganze Reihe jetzt weiter fortführen, was sie alles in Christus bekommen haben, dadurch, dass sie Gläubige sein dürfen. Ja, Kinder Gottes sind in der Tat Königskinder. Kinder Gottes haben Gott, den mächtigsten König, auf ihrer Seite. Paulus sagt in Römer 8, Vers 35, das Lied haben wir eben gerade gesungen, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ab Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kinder Gottes sind die reichsten Erben, die wir uns jeweils vorstellen können. Und deshalb haben Kinder Gottes jeden Grund zur Freude. Und deshalb wird Paulus nicht müde. Er versucht es ihnen immer wieder beizubringen und wird nicht müde dabei, diese Tatsache immer wieder aufzuführen. Diese Freude im Herrn ist aber auch heute noch aktuell. Jeder Mensch, der seine Schuld bei Jesus abgeladen hat und durch die Gnade Gottes ein neues, ewiges Leben bekommen hat, der ist ein Kind Gottes, der ist ein Königskind und hat jeden Grund, sich immer wieder in dem Herrn zu freuen. Ganz egal, was in unserer Welt passiert, ganz egal, was um uns herum passiert. Ja, in der Tat ist es so, um uns ist viel Not da. Die Gottlosigkeit um uns herum nimmt immer mehr zu. Da ist viel Angst, da sind viele Kriege, viel Hunger, viel Pest. Die Wirtschaftskrise weitet sich immer weiter aus. Und die Not ist da. Corona hat die Welt verändert, negativ verändert und alles durcheinander gebracht. Die Zeichen der Endzeit erfüllen sich vor unseren Augen Tag für Tag und verbreiten Angst und Schrecken. Aber Kinder Gottes haben eine wunderbare, ewige und lebendige Hoffnung, nämlich bei dem Herrn zu sein in aller Ewigkeit. Und deshalb haben wir jeden Grund, uns in Christus wirklich zu freuen. Nachdem Paulus jetzt zur Freude im Herrn ermutigt hat und die Gläubigen gestärkt hat, kommt er zu den Warnungen. Er kommt zu den Warnungen vor den Irrlehrern. Und damit kommen wir mit Vers 2 bis 6 zu unserem zweiten Punkt. Der Inhalt der Verse ist, lass dich nicht von deiner Vergangenheit einholen. Verabscheue falsche Motive, strebe nach reinen Motiven und hinterfrage deine alte Motive. Paulus beginnt in Vers 2 und appelliert, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Mit all diesen drei Satzteilen spricht Paulus genau von der gleichen Personengruppe. Nämlich, er spricht von den Judaisten. Und die Judaisten waren in diesem Fall jetzt hier die Irrlehrer, die aus dem Judentum kamen. Sie versuchten, die Christen wieder in das Gesetz reinzubringen, sie wieder ins Gesetz hinein unterzujochen und sie zu Knechten des Gesetzes zu machen. Sie lehrten, dass man Gerechtigkeit erlangt, wenn man sich an Gesetze und Rituale hält. Sie lehrten also das krasse Gegenteil als das, was Paulus weitergegeben hat, nämlich die rettende Botschaft des Evangeliums, die Rettung aus Gnade. Und die Judaisten erzählten nun das krasse Gegenteil. Und deshalb stellt Paulus sich mit scharfen Worten diesen Irrlehrern entgegen und sagt, habt Acht auf diese Hunde. Damals waren Hunde nicht so liebe, kuschelige Haustiere, wie wir sie heute kennen. Damals waren nämlich die Hunde die Tiere, die am Rande der Gesellschaft irgendwo auf der Steppe gelebt haben und sich von allem möglichen Müll und Unrat ernährt haben und auch als Überträger von Krankheiten bekannt waren. Dieser Ausdruck Hunde wurde oft von den Juden verwendet, um die Heiden zu beschimpfen. Und nun dreht Paulus den Spieß genau um und bezeichnet die Judaisten als solche abscheulichen Tiere. Der andere Ausdruck, habt Acht auf die bösen Arbeiter. Diese Irrlehrer gaben vor, echte Gläubige zu sein. Sie machten einen super frommen Schein, aber ihr Handeln war böse und hinterhältig. Und weiter sagt Paulus, habt Acht auf die Zerschneidung. Auch das ist wieder ein sarkastisch gemeinter Ausdruck, um die Haltung der Judaisten zur Beschneidung zu bezeichnen. Die Judaisten glaubten nur an das Ritual, dass man wirklich beschnitten sein muss, um errettet zu werden, und lehnten die geistliche Bedeutung der Beschneidung absolut ab. In Römer 2, Vers 28 erklärt Paulus, worauf es bei der Beschneidung eigentlich ankommt. Und zwar sagt er da, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Die Judaisten lebten also das Gegenteil von der Wahrheit. Ihnen geht es nicht darum, eine gute Beziehung zu Gott zu haben, ein überzeugtes geistliches Leben in aller Hingabe zu leben. Nein, ihnen geht es einzig und alleine nur um die Erfüllung von puren Regeln und Ritualen und sind in der Gesetzlichkeit total verwurzelt. Und deshalb wehrt Paulus diesen Irrlehrern ab und ermahnt die Philipper eindringlich, diese falschen Motive der Irrlehrer absolut zu verabscheuen. Und nun möchte Paulus zeigen, dass das auch anders geht. Und damit kommen in Vers 3 lesen wir weiter, dass wir nach reinen Motiven streben sollen. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Im Gegensatz zu den Irrlehrern stellt Paulus fest, dass wir, also die wahren Gläubigen, die Kinder Gottes, die Beschneidung sind. Es sind also nicht diejenigen, die von jüdischen Eltern geboren waren und leiblich beschnitten waren, sondern vielmehr sind das diejenigen, die erkennen, dass das Fleisch nichts Gutes bringt und der Mensch aus eigener Kraft nichts tun kann, um Gottes Wohlgefallen zu gewinnen. Und dann nennt Paulus drei Eigenschaften, wie ein gläubiger Christ wirklich ist und handelt, die zur wahren Beschneidung gehören. Die erste Eigenschaft sie dienen im Geist. Das bedeutet, dass sie einen geistlichen Dienst tun, nicht einen toten Dienst der Zeremonie. Es geht nicht darum, nur einfach etwas abzuhandeln. Sie nahen sich Gott im Glauben. Da ist Beziehung dahinter. Sie loben Gott, sie preisen Gott, sie beten ihn an. Sie, ja die Gläubigen, sind nicht darauf angewiesen, schöne, fromme Gefühle zu haben. Sie brauchten keine schönen Gebäude, Kirchen oder was weiß ich was, oder heilige Einrichtungsgegenstände, zeremonielle Gottesdienste, Priestergewänder, und so könnte man die Reihe fortsetzen, was man alles haben könnte, um es so schön gemütlich und gefühlvoll zu machen. Nein, für einen echten Gläubigen ist das nicht die erste Priorität, sondern die innere Herzenshaltung vor Gott ist da das Entscheidende. Die zweite Eigenschaft, die er uns aufzählt, die Mitglieder der wahren Beschneidung rühmen sich in Jesus Christus. Er allein ist der Grund ihres Ruhmes. Sie sind nicht stolz auf persönliche Erfolge. Sie sind nicht stolz auf ihren kulturellen Hintergrund oder auf die Treue zu den Sakramenten. Und die dritte Eigenschaft, die Paulus aufführt, sie vertrauen nicht auf Fleisch. Sie sind nicht der Ansicht, dass sie durch fleischliche Bemühungen errettet werden. Sie erwarten von ihrer alten Natur nichts Gutes und sind sich ganz bewusst, dass sie sündhaftige Menschen sind. Und nun im dritten Teil dieses Abschnitts, Vers 4 bis 6, kommt Paulus nun dazu, seine eigenen Motive, die er früher hatte, als er noch nicht gläubig war, und sagt, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Wenn diese Judaisten sich ihrer Gesetzlichkeit rühmten, dann hätte Paulus noch viel mehr Grund, sich zu rühmen und sich etwas einzubilden. Und nun sieht Paulus einmal zurück in die Zeit vorher, wo er sein altes Leben vor seiner Bekehrung geführt hat. Nach den Vorschriften des jüdischen Gesetzes war Paulus ja damals ihr Musterbeispiel. Er war beschnitten am achten Tage. Paulus war ein Jude von Geburt an. Aus dem Geschlecht der Israels. Er war ein Glied des auserwählten Volkes Gottes. Er war vom Stamm Benjamin. Also Benjamin war ein sehr angesehener Stamm und auch so manche Könige kamen aus diesem Stamm Benjamin. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er gehörte dazu, zu dem Teil des Volkes, der sich seiner ursprünglichen Sprache, seiner Sitten und Gebräuche, sich immer wieder auch an das Alte festgehalten hat. Im Hintergrund, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Die Pharisäer waren auch diejenigen, die sich an die herkömmliche Lehre festgehalten haben. Während zum Beispiel die Sadduzäer unter anderem die Lehre von der Auferstehung fallen gelassen hatten. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Paulus war der überzeugte Verfolger der Gemeinde. Er glaubte sogar den Willen Gottes zu tun, wenn er versuchte, die Christen auszulöschen. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Paulus nennt sich hier nicht sündlos, sondern untadelig. Das heißt, wenn er ein Gesetz verletzt hatte, achtete er genau, das entsprechende Opfer zu bringen. Er versuchte also, das Gesetz bis aufs i-Tüpfelchen zu halten. Und genau das, genau diese jüdische Lehre, die Paulus früher schon damals gelebt hat, diese jüdische Lehre, diese Gesetzlichkeit propagierte nun die Judaisten und wollten die gläubigen Christen wieder da hineinjochen. Sie wollten damit Gott beeindrucken. Und deshalb warnt Paulus und sagt, lass dich nicht von der Vergangenheit einholen. Und nun sollten auch jeder von uns, auch wir, einmal in uns gehen und unsere Vergangenheit, unsere Motive auf den Prüfstand stellen. Was war unsere Vergangenheit? Wo kommen wir her? Viele Gläubige sehen auf eine sehr dunkle Vergangenheit. Sie kommen aus den tiefsten Sünden, direkt praktisch aus der tiefsten Welt und hatten vielleicht vorher noch nie ein klares Evangelium gehört, bis sie Gottes Gnade erkannten und zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Andere wurde der Glaube schon in die Wiege gelegt, als kleines Kind, sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Die Eltern brachten den Kindern schon von klein auf den Glauben nahe, wurden vielleicht die Kinder sogar auch gesegnet. Viele lernten schon in den Kindergottesdiensten, in Kinderstunden vieles von Jesus. Sie lernten den christlichen Glauben kennen. Sie lernten viele gute Gewohnheiten kennen. Sie haben die Bibel lesen gelernt, Gemeinschaft gehabt, regelmäßige Gottesdienste. Ja, die Kinder aus den gläubigen Elternhäusern haben ein wunderbares Vorteil, viele Dinge schon kennenzulernen und sie mitzunehmen. Und trotzdem waren sie Sünder wie die anderen auch. Trotzdem brauchten auch sie die große Gnade Gottes, die Vergebung der Sünden. Und auch sie brauchten genauso eine radikale Wende in ihrem Leben. Es reicht also nicht aus, einen frommen Schein abzugeben. Es reicht nicht aus, Menschen nur zu beeindrucken und gute Werke zu tun, um es nur abzuhaken. Das haben nämlich auch die Judaisten getan. Genau diese Erfahrung musste nämlich auch Paulus machen. Wir haben gerade in der Schriftlesung den Text aus Apostelgeschichte 9 gehört, wie Gott aus einem Saulus einen veränderten Paulus gemacht hat. Der Saulus, der die Christen vernichten wollte, wurde von Jesus Christus ganz persönlich aufgehalten. Und es umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme und sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Und er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und Saulus erkannte, dass er mit seiner Gesetzlichkeit auf dem Holzweg war und sich selbst nicht retten konnte. Saulus erkannte, dass er nur durch das Erlösungswerk Jesu Vergebung und Zugang zu Gott bekam. Diese Begegnung mit Jesus brachte eine radikale Lebenswende in sein Leben. Und ab diesem Zeitpunkt wurde aus einem Saulus ein Paulus. Er wurde Paulus seitdem genannt und wurde aus einem Christushasser ein leidenschaftlicher Christusnachfolger, der von Christus begeistert und ergriffen war. Und damit kommen wir jetzt zu unserem dritten und letzten Punkt in Vers 7 bis 11, wo Paulus appelliert und sagt, lass Christus Inhalt deines Lebens sein. Christus soll für einen Gläubigen also die höchste Priorität sein, Christus im Leben zu haben, ihn im Leben wirken zu lassen. Und in den weiteren Versen jetzt, Vers 7 bis 11, da sehen wir, was für positive Folgen dabei herauskommen, wenn Christus Inhalt des Lebens wird. A, in Vers 7 und 8 sagt Paulus, seine demütige Selbstaufgabe der Selbstgerechtigkeit. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Hier macht Paulus seine ganz persönliche Gewinn-Verlust-Rechnung, wie es heute aus der Geschäftswelt bekannt ist. Auf der einen Seite führte er an, was ihm früher im Judentum, im Gesetztum, was war ihm früher ein Gewinn? Und auf der anderen Seite sieht er, welchen Reichtum er nun in Christus bekommen hat. Und Paulus kommt zu der Erkenntnis, dass all diese finanziellen Gewinne, die materiellen Reichtümer, all die leiblichen Vorzüge, die intellektuellen Vorzüge und Vorteile, die moralischen Vortrefflichkeiten und die gottesdienstlichen Vorrechte, die er im Judentum alle hatte, all dieses damals in seinen Augen Gute war auf einmal nichts mehr wert gegenüber dem großen Reichtum, den er jetzt in Christus Jesus hatte. Er sagt weiter, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meinem Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus entdeckte einen gewaltigen Wert, den er in Christus Jesus bekommen hat. Nämlich, danke. Paulus entdeckte einen gewaltigen Wert, den er durch Jesus bekommen hat, nämlich die alles überragende, übertreffliche Erkenntnis Christi Jesu. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise für eine hervorragende Weisheit oder ein überaus wertvolles Wissen, das er bekommen hat. All dieses alte Gut, wie seine Herkunft, seine Nationalität, seine Kultur, sein Ansehen, seine Ausbildung, seine Religion, seine persönlichen Erfolge, das ließ er alles zurück. Er verließ sogar die Religion seiner Eltern. Er verließ sogar auch sein Erbe und alle seine bisherigen Errungenschaften und achtete all das für Dreck. Er achtete das für Kot, sehr, sehr wertlos. Sein größtes Verlangen war nun, Christus soll mein Gewinn sein. Kein Gold und kein Silber, keine religiöse Anerkennung, das alles war ihm wertlos geworden. Nur Christus alleine war das, was er anstrebte. Dann spricht er in Vers 9, den nächsten Vorzug in Christus an, nämlich die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Paulus hatte begriffen, dass er durch keine eigene Anstrengung, durch keine guten Werke und keine Gesetzeserfüllung vor Gott gerecht werden kann. Paulus hatte also begriffen, dass Jesus, das sündlose Lamm Gottes, stellvertretend für die Sünde der ganzen Welt am Kreuz auf Golgatha starb und jeder, der dieses stellvertretende Opfer Jesus im Glauben annimmt, durch Gottes Gnade gerettet wird. Dieses große Vorrecht machte Paulus dankbar und er ist begeistert von seinem Jesus. Und abschließend in Vers 10 und 11 spricht er nun seinen ganz persönlichen und inwendigen Wunsch aus, Christus zu erkennen und ihm alleine zu folgen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Paulus möchte Christus erkennen. Und das bedeutet ein ganz praktisches, eine tägliche Gemeinschaft mit Christus zu haben, mit Christus viel Zeit zu verbringen, von Christus in dieser Gemeinschaft vieles zu lernen und ein aktiver Nachahmer Christi zu werden. Und das hatte dann die Folge, dass er Christus immer ähnlicher wurde und sich von den Wesen Christi immer mehr prägen ließ und in Jesu Fußtapfen gehen konnte, Jesus praktisch nachgefolgt ist. Paulus möchte die Kraft der Auferstehung kennenlernen. Diese Kraft, die Jesus aus dem Tode auferweckt hat, wird in der Schrift als die größte Macht bezeichnet. Hier wird die Kraft und die Macht Gottes ganz besonders sichtbar. Paulus schreibt an die Epheser zum Beispiel auch, dass sie diese große Kraft Gottes auch in ihrem Leben erleben können. Paulus war bereit und sagte, und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Sein inniges Anliegen war, Christus alleine zu folgen. Sein inniges Anliegen war, für Christus da zu sein, auch wenn es in Verfolgung ging. Auch da hat er trotzdem Christus nachgefolgt. Auch wenn es durch Leiden ging. Und auch im schlimmsten Fall, auch wenn es durch den Tod ging. Er ist so dankbar, dass Christus für ihn alles gegeben hat, damit er das ewige Leben haben kann. Und deshalb möchte er alles für Christus geben. Und mit Vers 11 kommt er dann zu seinem krönenden Abschluss, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Paulus ist bewusst, dass die Gläubigen am Ende der Zeit, bevor die Gemeinde Jesu entrückt wird, dann auferstehen werden. Und ihm ist bewusst, dass er dann dabei sein wird. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, da lesen wir, wie dieses Ereignis geschehen wird. Da schreibt Paulus nämlich an die Thessalonicher: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Paulus wusste nämlich ganz genau, dass den wahren Kindern Gottes eine unvorstellbare Herrlichkeit bevorsteht. Er wusste, dass es sich lohnt, Christus als Inhalt des Lebens zu haben. Er wusste, es lohnt sich, alle Selbstgerechtigkeit aufzugeben. Es lohnt sich, die Gerechtigkeit Jesu im Glauben anzunehmen. Es lohnt sich, Christus immer mehr und mehr zu erkennen. Und es lohnt sich, Christus zu folgen. Und nun ist die Frage, was machen wir heute mit dieser Botschaft? Wie sieht unsere Vergangenheit aus? Wer sitzt auf dem Thron meines und deines Lebens? Versuchen auch wir vielleicht, wie es die alten Judaisten getan haben, irgendwie Gott zu gefallen, mit guten Werken, vielleicht ein christliches Leben zu führen, die Bibel zu lesen, zu beten, für Bedürftige zu spenden, ihnen Hilfe zu leisten, sozial Dienste tun und sich engagieren und vieles, vieles mehr. Um Gott irgendwie zu beeindrucken, aber vielmehr uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Wenn das der Fall ist, dann sitzt das eigene Ich, der Egoismus, immer noch auf dem Thron des Lebens. Diese eigene Gerechtigkeit hat aber Grenzen. Und diese eigene Gerechtigkeit, die kommt bei Gott nicht durch. Und deshalb haben wir hier den wunderbaren Appell. Folge dem Beispiel von Paulus und kapituliere vor Gott. Nimm die Gerechtigkeit Jesu in Anspruch und lass dich von ihm umkrempeln und überlass ihm den Thron und die Herrschaft deines Lebens. Und dann lass Christus Inhalt deines Lebens sein. Erkenne ihn immer mehr und folge ihm nach. Und wenn wir das umsetzen und als Königskinder wirklich leben, dann können wir die Ermutigung von Paulus auch sehr gut nachvollziehen und verstehen, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn. Und zum Abschluss möchte ich den Inhalt dieser Predigt noch einmal in drei Sätze fassen. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit einholen. Lass dich von Christus umkrempeln und neu ausrichten. Und lass Christus Inhalt deines Lebens sein. Amen.